Wir wollen heute Morgen ein Thema behandeln, das etwas für Fortgeschrittene ist. Es gibt ja manche Themen, die sind, kann man sagen, so für die Anfänger, für die Kinder. Und dann gibt es aber auch manches im Worte Gottes, das uns tiefer hineinführt in die Geheimnisse des Wortes Gottes. Und wir wissen, dass es dem Apostel Paulus ein besonderes Anliegen war, die Empfänger der Briefe, die er geschickt hat, auch tiefer hineinzuführen in die göttlichen Geheimnisse. Und auch die anderen Schreiber haben davon geschrieben. Und so wollen wir heute Morgen einen ähnlichen oder einen Gedanken behandeln, der auch ja etwas weiter hineingeht in diese geistlichen Geheimnisse und doch etwas für unser persönliches Leben sehr Wichtiges ist. Es ist so wichtig, dass wir diese Lektion verstehen, damit wir persönlich davon profitieren und manche Not uns erspart bleibt. Und wir auf der anderen Seite aber die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben so besonders erleben können und verstehen können. Wir wollen ausgehen von dem Bibelwort, das wir gelesen haben in Sacharja 4. Sacharja 4, Vers 6. Sacharja 4, Vers 6. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn von Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Es soll geschehen durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes ist ja Teil der Dreieinigkeit von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dann Gott der Heilige Geist. Und hier spricht das Wort davon, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das ist Gott wichtig. Und dieses Wort ist auch für unser Leben sehr wichtig, dass wir die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren. Die ganze letzte Woche hat mich so dieses Wort beschäftigt. Und wisst ihr, ich habe an einem sehr profanen Ort, an einem sehr schlichten Ort, nämlich im Badezimmer, ein besonderes Bild gesehen. Als das Wasser der Dusche lief, und ich mich erinnert habe an die Wasserfälle in Iguazu. Wir waren am Donnerstag dort und haben diese gewaltigen Wassermassen gesehen, wie sie so diese Meter heruntergestürzt sind. Wenn man dann sieht, mit welch einer gewaltigen Kraft das geschieht, dass selbst wenn man so einen kleinen Wasserfall hat, der Bruder erzählte, dass man früher da in dem einen Bereich sogar baden gegangen ist und das verboten worden ist inzwischen, weil das zu gefährlich ist. Wenn man sich nur vorstellt, die gewaltige Kraft, die in diesem kleinen Wasserfall ist, wie viel stärker die Masse, die in dem großen ist. Und das war mir so ein Bild auf die unbeschreibliche Kraft Gottes. Und im Gegensatz dazu unsere menschliche Kraft, wie das Rinnsal von der Dusche. Was für ein Unterschied. Und doch ist es nur ein schwaches Bild, weil diese größten Wasserfälle der Welt, wie ich gelernt habe, wahrscheinlich von der Größe her, doch eine Schöpfung Gottes sind. Und der Schöpfer hat ja noch viel größere Macht. Wir sehen ja nur einen kleinen Ausschnitt in seiner Schöpfung. Welch eine Kraft, welch eine Macht steht Gott zur Verfügung. Und Gott möchte, dass seine Kraft in unserem Leben wirksam wird. Dass wir nicht zufrieden sind, aus eigener Kraft zu leben, mit diesem Rinnsal, mit diesem Tropfen sozusagen, sondern dass wirklich diese Kraft, Majestät Gottes in unserem Leben wirksam wird. Denn wir haben doch festgestellt, Gott ist wirklich allein die Majestät. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht, das ganze Universum. Und er hat die Regeln gegeben, er hat die Gesetze gegeben im Universum. Die Naturgesetze hat Gott geschaffen. Und er hat alles gemacht, was gemacht ist. Und das ist so unendlich größer und machtvoller als das menschliche Wirken. Ich möchte noch einen Vergleich machen. Wir Menschen haben ja nun verschiedene Leuchten entwickelt. Der Mensch hat so eine Kerze entwickelt, die brennt, die Dunkelheit vertreibt. Oder eine Petroleumlampe, oder vielleicht eine moderne Glühlampe oder Halogenleuchte oder diese großen Strahler, die man hat, vielleicht das Laserlicht. Aber wisst ihr, was ist das alles im Vergleich zu der Sonne? Und wenn der Mensch oder wenn irgendetwas Geschaffenes durch Menschen sich der Sonne nähert, dann zerschmilzt es, es vergeht. Und so gewaltig unterschiedlich ist die Macht Gottes im Vergleich zu dem, was wir Menschen tun können. Gott ist gewaltig, er ist unbeschreiblich herrlich. Und im Gegensatz zu dem Menschen, der immer eine Materie braucht, um etwas zu gestalten, redet Gott oder will Gott und es ist da. Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen. Wir können das nicht. Wir brauchen immer eine Materie, wir brauchen die rechte Zeit, den rechten Ort, die rechten Möglichkeiten. Aber Gott kann schaffen, was er will. Welch ein gewaltiger Unterschied. Gott hat gesprochen und es war da. Und er ist es, der auch heute noch mächtig wirkt und gewaltig wirkt. Der Psalmist sagt im 33. Psalm, Psalm 33, Vers 8 und 9, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn so er spricht, so geschieht's. So er befiehlt, so steht's da. Gott wirkt ganz gewaltig, ganz mächtig. Jesus, er hat einmal mit den Juden gesprochen, wir lesen davon in Johannes 5, und dann sagt er zu ihnen, Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis hierher und ich wirke auch. Und so ist es, Gott wirkt. Gott hat in der Vergangenheit gewirkt. Gott wirkt in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Und insbesondere, wie Jesus gesagt hat in Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde. Das ist ein Wirkungsfeld, das Gott sich vorbehalten hat. Menschen können ihre Dinge bauen. Menschen können auch ihre christlichen Gruppen bauen. Aber seine Gemeinde die Gemeinde des lebendigen Gottes, die kann alleine Gott bauen. Und Jesus sagt, ich, stellvertretend für die Gottheit, ich baue meine Gemeinde, ich will das tun. Und er baut nach seiner Ordnung, Gott baut nach seinen Regeln. Er schafft nach seiner Macht die Gemeinde. Er tut das nicht nach unserer Meinung, nach unseren Regeln. Ist es nicht so, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir so gewisse Erleichterungen haben? Zum Beispiel, wir haben die Fähigkeit, wenn wir einem Menschen das erste Mal begegnen, dann brauchen wir nur 2 Sekunden, 3 Sekunden, um einen ersten Eindruck von diesem Menschen zu haben. Und dieser erste Eindruck, der hilft uns im Umgang mit diesem Menschen. Wir nehmen ganz, ganz viel wahr, ohne es uns wirklich bewusst zu werden. Das ist als ein Empfinden in uns. Und wir stellen fest im Laufe der Zeit, dass es sich bestätigt oder auch nicht. Aber wir haben erstmal einen ersten Eindruck. Und so haben wir eine andere Sache, dass wir Menschen, Personen, dass wir Situationen einordnen in das, was wir schon gelernt haben. Ich sag mal, wir haben eine Art Mensch erlebt und kennengelernt und wir haben verschiedene Leute kennengelernt, die so ähnlich sind. Und dann haben wir festgestellt, das passt so in eine Schublade. Und so besteht das Leben mancher Menschen aus lauter solchen Schubladen. Und sie versuchen, alles einzusortieren in die eine oder in die andere Schublade. Das macht uns das Leben untereinander einfacher. Wir haben eine große Ordnung, in die wir das alles einteilen. Nur bei Gott ist das völlig anders. Er hat keine Schubladen. Er hat jeden ganz individuell und sieht jeden Menschen ganz individuell. Und er lehrt auch uns, gerade was den Bezug hat auf die Gemeinde, auch als Geschwister untereinander, dass wir verzichten auf diese ganzen Schubladen und wir uns öffnen dafür, dass wir dem anderen mit Liebe begegnen, mit Sanftmütigkeit, mit Demut begegnen. Dass wir erkennen, der andere ist ein Mensch, der sich entwickeln kann, der sich verändern kann. Dass wir ihm immer wieder Vertrauen entgegenbringen. Gott lehrt uns das. Er baut nach seinen Regeln, die so viel höher sind als unsere Regeln, und hilft uns, dass wir ihm dienen können. Der Mensch baut immer auf dem, was er gelernt hat. Er baut auf seine Erfahrung auf. Oder der Mensch, er handelt nach seiner Einsicht. Daraus bildet sich die menschliche Weisheit. Was er gelernt hat, was er erlebt hat und was er so zusammengefügt hat. Und deshalb ist es ja so, dass wenn Menschen alt geworden sind und weise geworden sind, sie auf manche Fragen eine Antwort haben, dass man sich darüber wundern kann. Junge Leute haben manchmal das Gefühl, meine Opa, meine Oma, die haben noch überhaupt keine Ahnung von meinem Leben. Und trotzdem haben sie eine Meinung dazu. Das kommt daraus, weil sie selbst in ihrem Leben vieles gelernt haben. Auch wenn sie jetzt die modernen Geräte nicht kennen, die modernen Abläufe nicht kennen, aber die Grundstrukturen, die haben sie kennengelernt. Und trotzdem ist es so, dass wir Menschen immer in unseren kleinen Dingen stecken bleiben. Aber Gott ist viel weiser, weit über unser kleines menschliches Verstehen hinaus. Wenn die Kinder in der Schule sind, im ersten Schuljahr, vielleicht im zweiten Schuljahr, dann lernen sie multiplizieren mit den kleinen Zahlen 1 und 1, 4 und 4. Aber Aufgabenstellung der höheren Mathematik, die im Mathematikstudium gelehrt werden, sind ihnen völlig verborgen. So ist es mit unserem menschlichen Verstand. Wir sind in so kleinen Einheiten unterwegs, dass wir diese großen Themen gar nicht verstehen können. Die kann allein der Geist Gottes durchdringen, verstehen, erkennen. Und darum ist es so wunderbar, dass er, der gute Gott, der ewige Gott, die Gemeinde baut. In seiner göttlichen Weisheit, die unser menschliches kleine Einmaleins weit übersteigt. Weit übersteigt. Und Gott, er kann auf die verschiedenen Probleme in solch einer Fülle reagieren, wie wir Menschen das gar nicht können. Bei uns ist es doch so, es gibt ein Problem und wir sind eigentlich so darauf bedacht, dass wir ein ähnliches Problem immer auf die gleiche Art und Weise lösen. Ja, wenn die Tür quietscht, dann muss ich halt einen Tropfen Öl dran machen. Aber Gott hat für verschiedene ähnliche Probleme nicht nur eine Lösung, Gott hat eine Fülle von Antworten. Weil er allwissend ist, viel, viel weiser als wir Menschen. Und darum ist es halt auch so, wenn wir vor einem Problem stehen, dann denken wir, man muss das so lösen. Und lieber Gott, schau, hier ist ein Problem, wir haben aber schon einen Lösungsweg. Und schau mal, lieber Gott, so und so und so kannst du das Problem lösen. Und dann stehen wir und gucken und stellen fest, Gott macht das nicht so, wie wir das wollen. Man sieht gar nicht, dass er das löst, das Problem. Und nach einem halben Jahr stellen wir fest, das Problem ist gar nicht mehr da. Gott hat es auch in seiner Weisheit gelöst, nicht nach unserer kurzfristigen Denke. Nicht so, wie wir gedacht haben, sondern er hat viele Antworten in seiner Fülle. Und darum ist es so, wir dürfen ganz glaubensvoll unsere Not, unsere Probleme zu ihm bringen. Wir dürfen sagen, Herr, ich habe ein Problem. Ich bringe es dir und bitte, Herr, löse du das Problem für mich. Ich weiß nicht wie. Ich überlasse es dir, trete zurück und überlasse es deiner Weisheit, mit diesem Problem umzugehen. Und gerade wenn es Themen der Gemeinde betrifft, ist er derjenige, der baut, der bewahrt, und er, der auch diese Probleme löst. Wir Menschen können nur zerstören. Wir können Gott immer im Wege stehen. Kennt doch das mit den kleinen Kindern. Der Papa will das Auto reparieren und der kleine Junge kommt und sagt, Papa, ich möchte helfen. Und dann wuselt er da rum und dann ist er hier im Wege und ist da im Wege. Und hier, nimm mal dies, Papa, ich nehme mal das Werkzeug. Und dann sagt der Papa, wo ist der Schlüssel? Sucht und sucht. Ja, ich habe damit gerade im Sandkasten gespielt. Und so ist der Mensch, der hineinregiert in die Wege Gottes. Wie gut ist es doch, wenn Gott wirken kann. Denn er kennt den richtigen Zeitpunkt. Er kennt den richtigen Ort. Er kennt die richtigen Methoden. Und er hat auch das große Ziel, das wir Menschen oft gar nicht wissen. Er hat das Ziel. Und wir stellen uns etwas vor als ein mögliches Ziel. Aber wir können ihm vertrauen, er weiß wirklich das Ziel. Gott wirkt auch heute durch seinen Geist, auch 2016, nicht nur zur Zeit Jesu, zur Zeit der Apostel, zur Zeit der Pioniere. Und Gott wirkt auch heute durch seinen Geist. Und lass uns immer dieses so vor Augen haben. Ihr habt diese großen Wasserfälle hier als Erinnerung vor Augen. So wirkt die Kraft Gottes. Dagegen unser menschliches Wirken ist wie so ein Rinnsal der Dusche. Und ihr kennt doch das, wenn das Wasser dann abgedreht wird, dann wird es immer weniger. Dann tropft, 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 tropft. Und irgendwann ist es zu Ende. So ist unser menschliches Wirken. Wir brauchen die Kraft, die Fülle Gottes, auch in unserer heutigen Zeit. Und Gott sei Dank, dass der Geist Gottes wirkt, auch wenn das unserem natürlichen Auge, unseren Sinnen oft verborgen bleibt, wie Gott wirkt. Er tut das im Geheimen, im Verborgenen. Und doch stellen wir das fest. Johannes 3 wird uns berichtet, wie Jesus mit Nikodemus spricht. Und er spricht davon, wie der Geist Gottes wirkt. Du hörst das Rauschen des Windes. Und doch bleibt es dir verborgen, woher der Wind kommt und wohin er geht, wie das sich alles, heute wissen wir vielleicht viele Dinge mehr, was den Wind betrifft. Und trotzdem ist das ein gewisses Geheimnis für uns Menschen. Und so ist es auch mit dem Wirken des Geistes Gottes. Wir sehen die Folgen, wir sehen die Auswirkungen, die Früchte. Aber wie der Geist Gottes das tut, ist uns oft verborgen. Wir können das nicht erkennen. Der Geist weht, wo er will, nicht wo wir wollen. Lasst uns dieses Wort ganz kurz lesen, Johannes 3, Vers 8. Der Geist bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Wie er will, nicht wie wir wollen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch wenn wir in der Gemeinde sind und auch wenn wir Sorge tragen für die Gemeinde, wir uns doch immer wieder dem Willen Gottes unterstellen und sagen, Herr, ich mache mir Sorgen, aber Herr, es ist deine Gemeinde. Sorge du doch für das Notwendige und hilf du doch, nachdem wie es dir wohlgefällig ist. Wir haben manchmal das Bedürfnis, dass wir den Willen Gottes beeinflussen. Wenn da eine Notsituation ist, vielleicht eine Krankheit ist, ein Problem ist, dann möchten wir, dass Gott genau so tut, wie wir uns das vorstellen. Aber er ist der Souverän. Er ist der Herr. Er ist Gott. Wir sind nur Knechte, wir sind nur Diener. Auch wenn wir ihn Vater nennen dürfen, auch wenn wir dieses vertrauliche Verhältnis zu Gott haben dürfen, lasst uns nie vergessen, dass er Gott ist und wir sind die Knechte. Er ist der Herr und wir sind die Werkzeuge. Und lasst uns daran denken, er ist allwissend, er ist allmächtig. Und wie er wirkt, das ist niemals zufällig. Manche Menschen sind so sprunghaft, heute so und morgen so. Mal machen sie das, mal machen sie jenes, dann machen sie wieder gar nichts. Gott ist nicht so. Bei Gott geschieht nichts zufällig. Immer nach seiner Weisheit. Er ist allwissend, er ist allmächtig. Bei ihm geschieht auch nichts aus Versehen. Nein, es hat alles einen Plan. Und darum lasst uns auch oft, wenn wir manche Entwicklung nicht verstehen, lasst uns einfach im Glauben vor Gott stille werden und sagen, Herr, du hast alles in der Hand. Auch wenn ich das jetzt nicht verstehe, aber ich weiß, dein weiser Rat irrt nicht. Ich würde es gern anders haben, aber Herr, du weißt alle Dinge. Es soll nicht geschehen, heißt es in unserem Textwort, durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das Wort sagt uns, es gibt verschiedene Quellen, woraus etwas geschieht. Nicht nur aus dem Geist Gottes. Es gibt auch andere, Heer oder Kraft. Und so gibt es andere Quellen des Wirkens. Allein wenn wir den menschlichen Bereich nehmen, wie viel hat der Mensch geschaffen? Es ist manchmal verwunderlich, was alles heute möglich ist. Gewaltig. Und wie große Veränderungen auf der Erde vor sich gegangen sind, auch durch Gewalt, die Menschen ausgeübt haben. Wie haben sie das alles, die Strukturen auf der Erde verändert? Aber immer wieder stellt man fest, dass diese Veränderungen oft aus dem menschlichen Egoismus, aus dem Eigensinn, manchmal einzelner Menschen heraus entstanden sind. Und so ist es auch auf geistlichem Gebiet. Man hat manchmal, hört man davon, dass große Ereignisse auf geistlichem Gebiet stattfinden, dass große Versammlungen stattfinden, große Bewegungen stattfinden. Und wie oft ist es, dass das geschieht aus der Kraft, aus dem Willen von Menschen, nach menschlichen Methoden. Es ist doch kein Geheimnis, dass man weiß, worauf Menschen reagieren. Beobachtet doch mal, wenn eine Predigt gebracht wird und der Prediger fängt an, eine Geschichte zu erzählen und die wird immer sensibler, die wird immer emotionaler und irgendwann dann greift er in die Tasche, holt sein Taschentuch raus. Guck mal in die Reihen und du wirst feststellen, die Hälfte der Zuhörer holen alle ein Taschentuch raus. Und das ist einfach ganz normal, so reagiert der Mensch. Wenn man eine rührselige Geschichte erzählt, dann fangen die Menschen an zu weinen. Wenn man eine gewisse Musik spielt, dann werden Menschen innerlich berührt, die werden bewegt. Und so gibt es ganz bestimmte Zusammenhänge, die der Mensch heute weiß. Und wenn man damit spielt, wie ein Virtuose mit einem Instrument, dann kann man mit den Massen spielen, als Mensch. Und dann sagt man, Gott hat gewirkt. Aber Gott hat nicht gewirkt, sondern Menschen haben gewirkt. Und ganz oft ist es, dass da menschliche Motive des Egoismus, des Großseins dahinterstehen, die das vorantreiben. Und manche Menschen begeben, oder gerade solche Menschen, die umgeben sich dann mit einem Anspruch von Geistlichkeit, haben ein hohes Bekenntnis. Da schreibt schon der Apostel Paulus an Timotheus und warnt ihn davor. 2. Timotheus 3, Vers 5. Die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Die so scheinen, als ob sie besonders fromm sind, aber letztendlich fehlt in ihrem Leben die Kraft, um ein gottseliges Leben zu führen. Man merkt das immer an den Kleinigkeiten. Dann fehlt die Gnade dazu. Oder Paulus schreibt an die Kolosser, Kolosser 2, Vers 18 und 19, lasst euch durch niemand das Ziel verrücken, der nach eigener Wahl einhergeht. In Demut und Geistlichkeit der Engel, davon er nie etwas gesehen hat. Und ist ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird und also wächst zur göttlichen Größe. Menschen sind da, die nach eigener Wahl so fromm, sich so fromm geben, so geistlich dastehen, in Demut und Geistlichkeit davon, ja, man sagen will, das ist so demütig, kann nur ein Engel sein. Ich habe Menschen kennengelernt und ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die sind an der Oberfläche so demütig, so sensibel, so weich, dass man denkt, ah, was ist das für ein lieber, für ein geistlicher Mensch. Aber wenn es dann darum geht, dass es anders läuft, als dieser Mensch will, dann merkst du, dass unter dieser weichen Schicht ein ganz stahlharter Kern ist, der seinen Willen durchsetzen will. Da ist es an der Oberfläche ganz geistlich, aber im wirklichen Menschen, im Kern des Menschen, ist das ganz anders. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das erkennen. Solches Wirken hat nicht die Quelle in Gott, das ist menschliches Wirken. Und Gott sagt durch den Prophet Jeremia im 13. Kapitel, im 17. Kapitel, Jeremia 17, Jeremia 17, Vers 5, So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Gott sagt nicht, es ist nicht gut, wenn ihr euch auf eure eigene Kraft verlasst. Er geht hier viel weiter. Gott sagt: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Verflucht ist der Mann, der sich auf seine eigene Weisheit und Stärke, seinen Einfluss und seine Möglichkeiten verlässt. Weil er damit mit seinem Herzen von Gott abweicht. Und im Gegensatz, um uns das besser deutlich zu machen, redet Gott dann weiter im 7. Vers, lesen wir: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und der Zuversicht der Herr ist, der nichts auf seine eigene Kraft gibt, nichts auf seine eigene Weisheit, sondern der sagt: Gott ist allwissend und er kann alles tun. Ich bringe meine Probleme zu Gott und bitte Gott, dass Gott hier eingreift und wirkt. Der Mann ist gesegnet. Und lies doch mal die Verse dazwischen. Vers 6, derjenige, der sich auf Menschen verlässt, wie sieht es in seinem Leben aus? Wie sind die Erfolge in seinem Leben? Und wie ganz anders ist das Leben desjenigen, der sich auf Gott verlässt? Da mag es so sein, dass die Menschen solch einen Gläubigen verachten und sagen: Guck mal, in welcher Dürre du lebst. Wie geht das so armselig bei dir zu? Aber der ist wie ein Baum, am Bach gewurzelt, gegründet. Seine Wurzeln gehen ins Heiligtum Gottes, daher zieht er seine Kraft. Er ist nicht abhängig davon, wie die Wechselfälle des Lebens sind. Er steht. Obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich nicht. Alles andere verdorrt, aber hier ist die Kraft, die aus Gott kommt, und Gott hilft durch und stärkt den Menschen. Unsere Weisheit kann niemals die Vollmacht Gottes ersetzen. Niemals. Wir können noch versuchen, noch so weise zu handeln. Niemals können wir das ersetzen, was Gott tun kann und Gott tun muss. Aber es gibt noch eine andere Quelle für Wirken. Die andere Quelle ist nämlich auch gerade auf geistlichem Gebiet, dass fromme Geister wirken. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht unterschätzen dürfen. Eine große Gefahr geht von solchen frommen Geistern aus. Sie betören, sie verblenden die Menschen, sie vernebeln ihre eigenen Absichten und Ziele. Sie stellen das alles als so geistlich, so gut hin. Menschen sollen dem zufallen. Aber sie verändern die Ziele, die Menschen dann verfolgen. Auch unter dem Namen Gemeinde Gottes gibt es Menschen, die Ziele vertreten, die etwas anders sind, als es gut ist. Ich habe mich da mit einer vielleicht euch bekannten Bewegung beschäftigt, die sehr zurückgehen auf die alten Pioniere, die sehr Wert legen darauf, was sie gesagt haben früher, wie sie sich gekleidet haben früher, was sie so getan haben. Die kennen die ganzen Schriften und alles, da sind sie ganz groß dabei. Aber wenn wir Menschen so hoch erheben als zu einem Ideal, dem wir nachtrachten, dass sie vielleicht einen Rang einnehmen neben Christus, dann ist das Ziel schon verrückt, ist es nicht mehr klar. Und wir werden irre gehen und Menschen werden irre geführt, weil sie auf ein falsches Ziel hingelenkt wird, das nicht mehr Christus ist, sondern das ja, ganz knapp daneben. Ich glaube ganz bestimmt, dass die alten Pioniere Gott von ganzem Herzen gedient haben, Männer und Frauen Gottes waren. Aber niemals sollte unser Leben, ihr Leben als ein Ideal vor Augen haben. Unser Ideal ist Christus. Und darauf müssen wir ausgerichtet sein. Und wir leben in der heutigen Zeit und nicht vor 100 Jahren oder 130 Jahren. Und wir müssen heute Gott dienen. Das funktioniert aber nur, wenn unser Ziel heute Christus ist. Sein Wort, sein Wille uns gesetzt ist. Aber, und jetzt nochmal zurück, aber fromme Geister werden versuchen, uns eine Änderung in dem Kurs zu vermitteln und uns abzuwenden von Gott. Diese frommen Geister, sie blasen die Heuchler auf. Sie helfen denen, die bei anderen Fehler suchen, diese Splitterjäger. Denen geben sie die Vergrößerungsgläser und führen damit ins ewige Verderben. Sie sehen Zweifel daran, dass Gott wirklich allmächtig ist. Diese frommen Geister, sie versuchen, uns vielleicht nahezubringen, naja, wenn es früher so war, aber ob Gott heute auch so eingreift und wirkt? Ob Gott auch heute wirklich so Sorge trägt für seine Gemeinde? Heute müsst ihr selber das in die Hand nehmen, damit das nicht schief läuft. Aber wir können Gott seinen Dienst nicht aus der Hand nehmen. Wir können nicht seine Aufgabe tun, sondern wir können nur unsere Aufgabe tun. Diese frommen Geister, sie haben ihre Quelle im Abgrund. Sie sind satanische Helfer, Engel aus der Unterwelt, die sich nur fromm kleiden, fromm geben. Die können alle möglichen Kleidung anziehen und führen Menschen irre. Ihr Ziel ist es, die Kinder Gottes, die Gott noch in Einfalt, in Schlichtheit, in Treue dienen, die wirklich Gott glauben, irre zu machen. Jesus hat einmal gesagt, meinst du, und er sprach ja von den letzten Zeiten, meinst du, wenn des Menschensohn wiederkommt, dass er noch diesen schlichten, lebendigen Glauben finden wird? Der soll uns genommen werden. Aber lasst uns sicher sein, wir können dem Geist Gottes und der Arbeit des Geistes Gottes völlig vertrauen. Völlig vertrauen. Das ist die Sicherheit, in der wir heute leben, auch als Gemeinde. Was auch immer geschieht, nicht Menschen sind unsere Hoffnung. Nicht, dass wir sagen, ja, wir haben da die Brüder hier oder die Brüder dort oder nein. Oder wir haben hier unsere alten Geschwister, die so ernst beten und die wissen, was früher gepredigt worden ist. Nicht das ist die Sicherheit der Gemeinde. Auch nicht unsere jungen Leute, die jetzt wirklich von Herzen Gott dienen und die dabei sind und begeistert sind. Nicht das ist die Zukunft der Gemeinde. Die Zukunft der Gemeinde ist allein Gott, der Geist Gottes ist die Zukunft. Die Garantie, die Sicherheit. Menschen sind so unzuverlässig. Und deshalb lehrt uns das Wort immer wieder, verlasst euch nicht auf Menschen. Verlasst euch nicht auf Fürsten, nicht auf Könige, nicht auf die Prediger und auf die Priester. Verlasst euch nur auf Gott. Allein an ihm müssen wir hängen, damit wir nicht irre gehen und damit wir das Ziel nicht versäumen. Die Gefahr in unserer Zeit, die Gefahr für uns ist, dass wir anfangen, an Gottes Macht zu zweifeln, dass wir ungeduldig werden, dass wir nicht genug Gnade haben, um stille zu warten, bis Gott wirkt. Wir beten vielleicht so, lieber Gott, gut, wir beten nicht so, aber ich sag mal so übersetzt, lieber Gott, bitte greif doch ein, aber sofort. Nein, das ist falsch. Wir bringen Gott unsere Probleme und sagen, Herr, wann es nach deinem weisen Rat die Zeit ist, in der Form, wie es nach deinem weisen Ratschluss beschlossen ist, so soll das Problem gelöst werden. Nicht wie wir wollen. Es ist oft so schwer zu warten auf das Wirken Gottes, wenn es scheint, als ob die Lösung in unseren Aufgabenbereich fällt. Als ob wir zu entscheiden haben, was zu tun ist. Wir sind doch erwachsen. Wir sind doch vernünftig, wir können doch nachdenken. Und dann kommt ein Problem und dann denken wir nach und dann handeln wir und dann fassen wir daneben. Ihr kennt doch die Geschichte von Josua. Da kamen dann so ein paar Leute mit ihren alten, klapprigen Eseln, mit der zerrissenen Kleidung, mit dem trockenen Brot. Und die haben so eine Schauspielgruppe. Und die haben dem Volk Israel da ein Schauspiel geliefert, das war so echt, das sah so logisch, so schlüssig aus, dass Josua und die Ältesten von Israel gesagt haben, völlig klar, die kommen von so weit her, wir müssen doch denen helfen. Und dann heißt es in Josua, und sie fragten nicht den Mund des Herrn. Das ist bis heute so. Manche Dinge scheinen für uns so logisch, so einfach, so selbstverständlich, dass die Gefahr besteht, dass wir handeln. Viel wichtiger ist es, dass wir sagen, okay, eine Entscheidung muss getroffen werden, gut. Lieber Gott, hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Was willst du, dass wir tun? Wirklich, ergebnisoffen beten, ganz gleich, wie auch immer die Antwort kommt. Und wenn Gott keine Antwort gibt, das Problem ist doch manchmal so, ihr kennt das, ihr geht mit den Kindern spazieren, dann gibt es Kinder, die haben beim Spazierengehen keine Probleme, die wissen immer den richtigen Weg, weil sie bleiben bei Papa und Mama. Aber die Kinder, die vorauslaufen, dann stehen sie an der Kreuzung und sagen, Papa, geht es jetzt nach links oder nach rechts oder geradeaus? Papa geht und unterhält sich mit der Mama und antwortet gar nicht. Die Kinder sagen, ja, wo geht es denn jetzt lang? Geht es jetzt links oder rechts? Und dann irgendwann ist es einfach, antwortet nicht der Vater. Also entscheiden sie und gehen nach links. So geht es auch uns manchmal. Wir meinen, Gott muss uns eine Antwort geben auf eine Frage. Weil wir glauben, wir müssen entscheiden. Wir müssen vielleicht gar nicht entscheiden. Wenn Gott uns nicht Antwort gibt, dann brauchen wir aktuell keine Antwort. Wenn Gott will, dass etwas getan, etwas verändert wird, wird er uns das sagen. Wir brauchen nur offen sein für seinen Weg. Er wird uns leiten. Und so ist deshalb oft auch die Unsicherheit bei uns, das zu unterscheiden, wo sind Bereiche, die müssen wir Gott überlassen und stille sein und wo sind die Bereiche, die wir tun müssen, wo es unsere Aufgabe ist, etwas zu tun. Wo ist unser Wirken und wo ist das Wirken Gottes? Wo ist es unsere Pflicht, unsere Notwendigkeit? Und wo ist es das Wirken Gottes? Ich möchte mal so sagen, den Mädchen beizubringen, was es heißt, in der Ordnung Gottes mit Scham und Zucht und Demut zu leben, das ist die Aufgabe der Mutter. Da braucht Gott nicht irgendetwas erklären. Das ist völlig klar. Das wird Gott uns auch nicht abnehmen. Wenn die Mutter versäumt, ihrem Mädchen zu erklären, was es bedeutet, sich züchtig zu verhalten, dann wird das Mädchen aufwachsen, sie wird jung werden, ein Teenager werden und sie wird sich verhalten, dass die Mutter sagt, lieber Gott, hilf doch meinem Kind. Wie? Aber was ist das Problem? Die Mutter hat es versäumt, bei den ganz kleinen Mädchen anzufangen, ihnen klar zu machen, wie der richtige Weg ist. Und so gibt es bestimmte Dinge, das ist unser Job, unsere Aufgabe, die erwartet Gott von uns. Und die sind ganz deutlich, ganz klar geregelt. Die finden wir in seinem Wort. Aber es gibt auch ganz bestimmte Dinge, die sind der Bereich des Heiligen Geistes, auch in unserem Leben. Die können wir ihm überlassen und müssen wir ihm überlassen, auch im Leben der Gemeinde. Natürlich sucht Gott unser Wirken. Paulus schreibt dann Titus im zweiten Brief, im Titusbrief im zweiten Kapitel, dass Gott sich, Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre, zu guten Werken. Gott möchte natürlich unsere guten Werke. Gott sucht unsere guten Werke. Gott sucht Werke, die aus dem Glauben kommen. Der Glaube ohne Werke ist tot. Also Werke, die müssen schon da sein. Nur das Wort lehrt uns Ursache und Wirkung. Die Ursache ist der Glaube. Die Ursache ist das geistliche Leben. Die Ursache ist die Liebe zu Gott. Und die Wirkung der Liebe zu Gott ist Frucht in unserem Leben. Es ist nicht so, dass wir Werke hervorbringen müssen, um dann letztendlich zu zeigen, wir haben Gott lieb. Nein, die Früchte sind der Beweis dafür, dass der Mensch Gott liebt. Wenn die Früchte nicht da sind, dann ist das das Zeichen. Und manche Menschen, die haben Früchte, weil sie mit dem Kopf hervorgebracht haben, mit ihrem Willen hervorgebracht haben, aber es mangelt einfach immer wieder an allen Ecken und Enden, weil nicht aus Liebe heraus diese Früchte gebracht werden, aus wirklicher Geistlichkeit, sondern aus dem menschlichen Willen. Dann liest man Galater 5 und sagt, die Früchte des Geistes sind A, B, C, D, E, F, also muss ich jetzt A bringen. Und dann strengt man sich an, aber es heißt die Frucht des Geistes. Und deshalb ist es so gut, das immer wieder klar zu sehen, was sucht Gott wirklich von uns? Gott möchte, dass wir ihn von Herzen lieben, dass wir wirklich von Herzen ihm ähnlicher werden, dass er mehr Raum in uns gewinnt, dass er mit uns wirken kann, wie es ihm gefällt. Und dass nicht der Mensch sagt, und das ist auch ein Problem, wenn auch im Geistlichen etwas gelungen ist, wenn man dann sagt, ja, habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ich habe ein Lied gesungen. Oder wir haben ein Lied gesungen oder ein Duett gesungen oder wie auch immer. Und hinterher fragt man sich, haben auch alle mitgekriegt, wie gut ich das gemacht habe? Das ist nicht gut. Es muss uns immer klar sein, dass Gott wirkt, Gott segnet, dass Gott verherrlicht wird durch unser Wirken. Und wenn wir dabei ein Werkzeug Gottes sein sollen, dann können wir nur Gott danken, wenn etwas gelingt, was Gott tut. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Bereich. Gott wirkt und er gebraucht uns Menschen ganz oft als ein Werkzeug für diese oder jene Aufgabe. Und wenn es dann geschieht und wenn es dann gelingt, dann ist es so nicht, weil das Werkzeug so gut war, sondern weil Gott so wunderbar gewirkt hat. Und nicht dem Werkzeug gebührt die Ehre, sondern dem, der das Werkzeug geführt hat, nämlich Gott. Gott wirkt und wir dürfen dabei sein und ihm gebührt alleine dafür die Ehre. Denn ein kraftvolles geistliches Leben kommt immer nur aus der Gnade Gottes, nicht durch menschlichen Willen. Ich habe Menschen kennengelernt, habe ich ja schon erzählt, aber einen besonders, der mir dann in Erinnerung kommt, der sich zu Gott bekehrt hat und der hat verstanden, was Gott will und hat mit seinem starken, eisernen Willen angefangen, ein Leben zu führen, von dem er erkannt hat, dass es Gott gefällt. Und dann hat er geschaut, wie verhält sich ein Mensch, der im Geistlichen weiterkommt. Und er hat aus seinem Willen heraus solch ein Leben geführt, nicht weil er gesund gewachsen ist dahin, nicht weil es aus diesem gesunden Wachstum heraus dann auch diese Werke gegeben hat, sondern sein Wille hat dieses hervorgebracht. Oft sehen die Dinge so ähnlich aus. Und doch ist keine Macht, keine Vollmacht darin. Letztendlich kommt nur aus Gott heraus die Stärke und Vollmacht. In Jesaja 30, Vers 15 heißt es, wenn ihr stille bliebet, dann könnte euch geholfen werden. Lass uns doch vielleicht den Vers nachschlagen. Jesaja 30, Vers 15. Ich denke, bei euch ist das vielleicht auch schon angestrichen in der Bibel, bei mir ist es auf jeden Fall so. Durch Stille sein und hoffen, ich lese, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass die Vollmacht in unserem Leben nicht durch fleißiges Arbeiten entsteht, nicht durch viele Dinge tun, die richtig sind, sondern unsere geistliche Vollmacht geschieht dadurch, dass wir stille werden und dass Gott mit uns wirken kann und er kann uns stark machen. Aber wie damals schon, so ist es auch heute, wie Gott sagen muss, aber ihr wollt nicht. Der Mensch, der Erwachsene will nicht. Dann muss er ja abgeben von der Möglichkeit, sein Leben zu kontrollieren. Und das ist ihm sehr unangenehm. Es ist wichtig, dass wir die Kraft aufbringen, die Willenskraft, unser Leben ganz unter den Willen Gottes zu stellen. Dafür ist unser Handeln nötig. Dass wir Gott ein ganzes Opfer werden. Dass wir sagen, Herr, mein Leben steht dir ganz zur Verfügung. Und dass wir dabei bleiben. Und dann kann Gott unser Leben gebrauchen. Und dass wir die geistlichen Kämpfe mit geistlichen Waffen kämpfen. 2. Korinther 10, Vers 4. Die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern geistlich. Das heißt, wir stehen in diesem Kampf und kämpfen nicht mit der menschlichen Logik, mit dem menschlichen Verstand, mit menschlichen Mitteln. Und oft ist das Reden ist so ein menschliches Mittel. Dass irgendwelche Runden einberufen, Gesprächskreise, Diskussionsrunden und. Damit können wir nicht geistliche Kämpfe gewinnen. Oder das Telefon ist sehr beliebt. Oder was weiß ich heute auch immer. Mit dem sprechen. So führen wir nicht geistliche Kämpfe. Der geistliche Kampf wird anders geführt. Nämlich das glaubensvolle Gebet im Kämmerlein. Das ist die allerstärkste Waffe der Kinder Gottes. Mit Gott zu sprechen. Ihm die Not zu klagen, die wir sehen. Und von ihm die Hilfe zu erwarten. Denn Gott ist es, der die Gemeinde baut. Er ist es, der ganz alleine seine Gemeinde baut. Und er hat die Kraft dazu. Und das wird niemals durch menschliche Arbeit oder menschliche Weisheit gelingen. Denn der Geist Gottes alleine kennt den Plan, nach dem Gott die Gemeinde baut. 1. Korinther 2. Niemand weiß, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und so kann nur der Geist Gottes wirklich bauen. Wie schön ist es, wenn er uns als seine Werkzeuge gebraucht. Wenn wir dann bereit sind, uns von ihm gebrauchen zu lassen. Und wenn wir seine Kraft, seine Macht in der Gemeinde nicht durch unsere Kraft behindern, durch unsere Weisheit. Ja, wir sind denkende Menschen, wir denken nach, wir beobachten, wir sehen und wir finden Schlussfolgerungen, das ist so. Aber lass uns immer in diesem Bewusstsein leben. Wir sind in unserer Erkenntnis so beschränkt, aber Gott ist allwissend. Und darum dürfen wir mit all den Nöten, die wir erkennen, dürfen wir zu Gott kommen und sagen, Herr, hier ist die Not, hier ist das Problem. Herr, schaffe du Antwort, schaffe du Hilfe. Dieses Wort ist eine unbeschreibliche Verheißung für die Zukunft. Es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Kein Mensch braucht die Sorge zu tragen. Gott trägt sie. Gott hat die Sorge übernommen, auch für die Zukunft. Und wenn wir wirklich uns so öffnen, dass Gott mit uns so arbeiten kann, in unserem persönlichen Leben und im Gemeindeleben, dann werden wir wirklich die Majestät und Kraft und Schönheit Gottes erleben. Nochmal, Denkt an diese gewaltigen Wasserfälle und denkt an das Rinnsal. Wollen wir nicht diese Macht Gottes erleben, die weit, weit unser menschliches Verstehen übersteigt? Und wollen wir nicht, dass er positiv in unser Leben hineinwirkt, dass er Veränderungen wirkt? Aber lasst uns darauf verzichten, in eigener Weisheit zu leben, in unserer hochmütigen Sicht, dass wir uns vor ihm demütigen, dass wir stille werden. Wir müssen nicht immer Recht behalten. Es ist so gut, wenn wir immer wieder sagen, Herr, du weißt alle Dinge. Ich kann dir nichts tun, ich übergebe es dir, ich überlasse es dir. Und Gott wirkt, denn er hat unvorstellbare Kraft dafür und eine Kraft, die aus unerschöpflicher Quelle kommt. Und so dürfen wir dann ein Leben führen, das reich ist an Gottes Erlebnis und Gottes Erfahrung und an der Liebe zu Gott. Und Gott will uns helfen. Und lasst uns dieses Wort, das wir gelesen haben in Jesaja 30, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark. Einfach mitnehmen, eine Verheißung für unser Leben. Immer da, wo wir unruhig werden, und das wird immer wieder geschehen. Wisst ihr, das ist ganz natürlich. Wir sind Menschen, wir tragen Sorge und natürlich wird es unruhig in uns. Aber lasst uns dann hinkommen vor Gott und sagen, Herr, ich will stille werden vor dir, zu deinen Füßen. Und werde du stark in meinem Leben. Gott wird es tun. Amen.